Auf der Geschichte der Vatikanbank lastet ein Fluch. Seit ihrer Gründung im Jahr 1942 hat sie mehr Probleme geschaffen als gelöst. Diese Aussage des Kirchenhistorikers Alberto Meloni wurde leider schon häufig bestätigt, zum Beispiel bei dem großen Skandal im Jahr 1982, der die Vatikanbank erschüttert hat und der dem Ruf der katholischen Kirche nachhaltig geschadet hat, wie kaum ein anderer. Damals fand man einen Bankier aufgehängt unter einer Londoner Brücke. Er und der damalige Vatikanbankchef sollen Mafiagelder gewaschen haben. Und dem Fluch, der auf der Bank lastet, soll jetzt endgültig an den Kragen gegangen werden, denn nun soll alles anders, vor allem besser werden. Heute erscheint eine päpstliche Verlautbarung, ein Motu Proprio zur Vorbeugung und Abwehr illegaler Aktivitäten auf dem Feld des Finanz- und Währungswesens, so heißt es. Und diese Verlautbarung soll mehr Transparenz schaffen und die Vatikanbank den internationalen Standards anpassen. Was das bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit Gudrun Seiler von Radio Vatikan. Hallo nach Rom.
Hallo, grüß Gott nach Köln.
Die neue Finanzinformationsbehörde des Vatikan soll dunkle Geschäfte in Zukunft verhindern. Wie will sie das machen?
Nun, Papst Benedikt hat dazu eben heute neue Richtlinien, ein neues Gesetz festgelegt, das Anregungen aufgreift der internationalen Staatengemeinschaft zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzierung des Terrorismus. Über dieses neu vatikanische Gesetz wacht auch eine neue Behörde, die der Papst ebenfalls heute eingerichtet hat, die Autorität für Finanzinformationen. Das soll eine Art zentrales Organ zur Selbstkontrolle dieser Finanztransaktionen sein. Ein Gremium, in das sicherlich Bankmanager berufen werden und nicht zu sehr Kirchenleute, kann man sich vorstellen. Denn es ist ja so, wer dunkle Geschäfte macht, sucht, wenn es um Banken geht, immer Schlupflöcher, die sich dann neu auftun und die vielleicht mit Leuten besetzt sind, die das Bankgeschäft nicht richtig gelernt haben, was leider, muss man sagen, lange Zeit bei der Vatikanbank der Fall gewesen ist. Aber mittlerweile hat der Papst erkannt, dass man fachlich schon auf der Höhe sein muss, um eine Bank zu leiten und zu kontrollieren, besonders wenn es um ein Institut geht wie das des Heiligen Stuhles, also dass es sich absolut nicht erlauben kann, in finstere Machenschaften verwickelt zu sein.
Aber im September dieses Jahres musste sich die Hausbank des Vatikan wieder mal den Vorwurf gefallen lassen, dunkle Geschäfte zu betreiben. 23 Millionen Euro der Bank wurden eingefroren, da die Herkunft dieser Gelder nicht klar ist. Und 23 Millionen Euro sind ja eine ganze Menge Geld. Da wird dann immer wieder die Frage gestellt, ist denn der Vatikan wirklich so reich?
Der Vatikan ist, denke ich, schon reich, er ist aber nicht liquide. Er besitzt Immobilien, die zum Teil eben noch von den Lateranverträgen von 1929 auf ihn gekommen sind. Das ist also sein historisches Erbe. Der Vatikan besitzt natürlich auch Kunstschätze, er besitzt das ganze Weltkulturerbe, auf dem er buchstäblich sitzt. Das ist aber natürlich ein unverkäufliches Kapital, das man im Wert überhaupt nicht einschätzen kann. Und deswegen gibt es auch eine permanente Tendenz zum Defizit. Das zeichnet den vatikanischen Haushalt von jeher aus.
Und wie kann es überhaupt passieren, dass die Bank zur Geldwäsche missbraucht wird?
Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass die Päpste kein sonderliches Interesse an den Finanzgeschäften haben. Sie haben einfach andere Interessenschwerpunkte sozusagen. Beim IOR, also dieser sogenannten Vatikanbank, geht es aber auch immer ganz fürchterlich geheim zu. Also auch zwischen den einzelnen Ebenen des IOR soll es angeblich nur ganz wenig Kommunikation geben. Das IOR, so ein kurzes Schlaglicht, hat ungefähr 130 Angestellte. Es ist eine Art Sparkasse, es ist auch eine Anlagebank für Vermögen der Kurie. Und ich kann zum Beispiel sagen, als Vatikanangestellte könnte ich dort ein Konto haben, bin auch mal hingegangen zu IOR und habe mich informiert, wie das ist, wenn man dort ein Bankkonto eröffnet. Nun, dazu gibt es zum Beispiel überhaupt keine schriftlichen Unterlagen, sondern es wird einem alles mündlich mitgeteilt, weil alles so fürchterlich geheim ist. Für die Ernennungen gilt auch, das passiert auf Empfehlungen. Der Vatikan hat selbst keine Finanzfachleute, klarerweise. Die Hierarchie besteht aus Priestern, das sind keine Finanzfachleute. Da muss man sich auf Laien verlassen, die das Handwerk eben gelernt haben und deren Loyalität zur Kirche verbürgt ist.
Vor etwa einem Jahr wurde Gotti Tedeschi von Papst Benedikt eingestellt, ein neuer Chef der Vatikanbank. Welche Ziele verfolgt der neue Chef?
Dieser Ettore Gotti Tedeschi ist eben einer von diesen neuen Laien, die jetzt Gott sei Dank das Sagen haben an diesem Vatikanischen Geldinstitut. Er will das ja auf die sogenannte weiße Liste der OECD bringen. Das ist eine Liste, die vereint alle Länder, die scharfe Kontrollen gegen illegale Finanzgeschäfte haben. Und das ist das erklärte Ziel von Ettore Gotti Tedeschi. Übrigens war damals vor einem Jahr auch als JOR-Chef Hans Tietmeyer im Gespräch, der früher deutsche Bundesbankpräsident. Mehr Transparenz, mehr Glaubwürdigkeit, das will Gotti Tedeschi dem JOR verordnen. Und ich glaube, mit diesem neuen Motu Proprio, mit diesem neuen Gesetz gegen Geldwäsche geht der Vatikan, geht Papst Benedikt XVI. In die richtige Richtung, auch im neuen Jahr.
Die Vatikanbank verordnet sich Transparenz. Heute erscheint eine päpstliche Verlautbarung, ein Motu Proprio zur Vorbeugung und Abwehr illegaler Aktivitäten auf dem Feld des Finanz- und Währungswesens. Und was genau das bedeutet, darüber habe ich mit Gudrun Seiler von Radio Vatikan in Rom gesprochen. Danke, Frau Seiler.